Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich und wünsche euch einen schönen guten Morgen und freue mich, hier wieder stehen zu dürfen und mit uns auch weitermachen zu dürfen in der Predigtreihe über das Johannesevangelium. Und wir kommen ja gerade aus dem Sommer heraus und jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit. Ich musste nochmal nachschauen, letzten Freitag war Herbstanfang, ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, aber das ist ja jetzt so die Zeit, dass es ganz schnell geht. Auf einmal sinken die Temperaturen, es wird ungemütlicher, es wird früher dunkel draußen und so manch einer fiebert jetzt schon wieder dem Frühling und dem Sommer entgegen und kann es kaum abwarten. Und ich weiß nicht, ob ihr eher der Sommer- oder der Wintertyp seid, wo ihr euch einordnen würdet, aber was auch immer ihr seid, die Realität der nächsten Monate wird sein, dass es erstmal düsterer wird. Und nun betrifft das einerseits die Jahreszeit, die jetzt kommt, aber ich glaube, wenn wir einen Blick in diese Welt werfen, dann merken wir auch gerade deutlich mehr, dass die Aussichten eher düster sind, dass diese Welt irgendwie gefühlt düsterer wird. Sei es das fortwährende Krieggeschehen in der Ukraine und in Russland, was wie ein Pulverfass jederzeit hochgehen könnte, die wirtschaftlich angespannte Situation, die Inflation, die Energiekrise, die extrem steigenden Preise, absolute Ungewissheit, was die Zukunft betrifft, für viele Menschen Existenzängste sogar, die plötzlich da sind, der Klimawandel, die vermehrten Naturkatastrophen, die schlechten Ernten, der steigende weltweite Hunger, der moralische Verfall, der Werteverfall in der Gesellschaft, moralische Grenzen, die aufgelöst werden und so weiter und so fort, um nur mal einige Stichworte zu nennen, was in unserer Welt so los ist. Die Welt scheint offensichtlich ein finsterer Ort zu sein. Und natürlich nicht erst seit heute oder gestern, sondern eigentlich schon seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist und diese Welt verfinstert hat. Mal nehmen wir diese Finsternis mehr wahr und mal weniger. Ja, und wir merken das anhand von den großen Entwicklungen in unserem Land oder in dieser Welt oft. Aber wir merken auch diese Finsternis nicht selten anhand der Finsternis in unserem ganz persönlichen eigenen kleinen Leben. Das sind Dinge wie Krankheit, wie Auswegslosigkeit, wie Verzweiflung, wie Ängste, wie Depressionen, wie Abhängigkeiten und so weiter. Und all das sind Dinge, die wir aus unserem eigenen Leben oder aus unserem Umfeld kennen. Und manchmal hat man den Eindruck, dass das zunehmend stärker sogar wird. Vielleicht ist es unsere Wahrnehmung, vielleicht ist es wirklich so, kann man darüber spekulieren. Und nicht zuletzt die Verstrickung in Sünde und das Geplagtsein von Schuldgefühlen ist Finsternis für viele Menschen. Und wir merken, die Finsternis macht auch vor unserem persönlichen Leben nicht Halt. Und immer wenn die Finsternis sich breit macht, dann können Menschen verzweifeln und viele tun das ja auch. Und wir könnten auch verzweifeln daran, wenn man sich das alles so vor Augen führt, wenn es nicht den einen gäbe, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und um den soll es heute Morgen gehen, und so lautet unser Thema heute Morgen ganz einfach, Jesus ist das Licht der Welt. Und wir schauen dazu in Johannes 8, die Verse 12 bis Vers 20 an und setzen so unsere Predigtreihe weiter fort. Johannes 8, ab Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe, ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte und niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Zeitlich gesehen sind wir an dieser Stelle einen Tag nach dem Laubhüttenfest. Und dieses Laubhüttenfest liegt jetzt ein bisschen zurück schon, aber das haben wir in Johannes 7 immer wieder schon näher behandelt und haben gesehen, dass der Bezug da ist, da finden die Begebenheiten von Johannes 7 statt. Und auf diesem Laubhüttenfest war es so, dass Jesus Auseinandersetzungen hatte mit den obersten geistlichen Führern der Juden. Und dann vor 2 Wochen hat Jonathan mit uns in Johannes 8 in diese Begebenheit geschaut, wo die Ehebrecherin von den Schriftgelehrten und Pharisäern vor Jesus gestellt wird und sie stellen die Ehebrecherin vor ihn und versuchen, Jesus zu Fall zu bringen und möglichst ihn zu versuchen. Und je nachdem, wie man diesen Text einordnet, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, wo auch immer er dazugehört oder nicht, wenn man ihn so nimmt, dann sieht man, dass dieser Konflikt ein Stück weit sich durchzieht, auch zwischen den obersten geistlichen Führern. Und so zieht er sich auch weiter durch jetzt in Johannes 8 hinein. Und Jesus befindet sich zu diesem Zeitpunkt, während er diese Worte spricht, ab Johannes 8, Vers 12, immer noch, beziehungsweise wiederum im Tempel. Und es ist, wie gesagt, einen Tag nach dem Laubhüttenfest. Und konkreter ist er an dieser Stelle in der Schatzkammer. So lesen wir das in Vers 20 hier. Und dort spricht er die Worte. Und diese Schatzkammer war im sogenannten Vorhof der Frauen im Tempelbereich. Also ein Ort im Tempel, wo nicht nur die Priester oder die Männer hin durften, sondern eigentlich jeder Israelit. Das bedeutet, wenn Jesus diese Worte spricht, dann hören ihm eine große Zahl von Juden zu. Und es ist zugänglich eigentlich für alle Juden. Und gerade für jüdische Ohren war das, was er in Vers 12 sagt, ein ultimativer Anspruch. Und das ist unser erster Punkt, auch unser längster von heute Morgen. Und der heißt der ultimative Anspruch und es geht um den Vers 12. In Vers 12 sagt Jesus diese bekannten Worte. Ich lese nochmal. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. In diesen 6 Worten, ich bin das Licht der Welt, stecken für jüdische Ohren mindestens 3 Anspielungen auf das Alte Testament, die sie damit assoziieren könnten. Die erste Anspielung, die Jesus hier macht, steckt in diesem Ich Bin. Und für viele sind diese 7 Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium wahrscheinlich geläufig, oder ihr habt da schon was von gehört. Das sind diese Ich Bin, Jesus sagt es, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin der Weinstock. Das sind die 7 Ich-Bin-Worte. Und wenn Jesus diese Ich-Bin-Aussagen macht, dann spielt er darauf an, wie Gott sich im Alten Testament selbst vorgestellt hat, in 2. Mose 3, Vers 14. Und dort hat Gott selbst gesagt, wir hatten das auch in der vergangenen Predigtreihe schon mal, im 2. Buch Mose, 2. Mose 3, Vers 14, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Jesus greift das also auf und er verwendet diese Redewendung, die allein Gott zusteht und wofür die Juden ganz klar war, wenn er sagt, ich bin, ja, und dann so einen ultimativen Anspruch herstellt, dass er eigentlich damit sagt, ich bin Gott und sich gleichsetzt mit Gott. Das ist die erste Anspielung. Die zweite ist, ich bin das Licht. Im Alten Testament wird Gott immer wieder mit Licht in Verbindung gebracht. Und so heißt es zum Beispiel im Psalm 27, Vers 1, den Alfred eben gelesen hat, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Nun sagt Jesus hier in Johannes 8, Vers 12 nicht, ich bin ein Licht unter vielen oder so, sondern ich bin das Licht. Ja? Und damit macht er deutlich, dass er das Licht ist, was eigentlich nur Gott beanspruchen konnte. Und die Juden haben ebenfalls Gott zugemessen, dass er das Licht ist. Zweite Anspielung, also das Licht. Dritte Anspielung, der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und damit knüpft Jesus sehr wahrscheinlich an eine Prophezeiung an aus dem Alten Testament, aus Jesaja 49, Vers 6. Und da ist die Rede von einem Gottesknecht. Und dieser Gottesknecht ist Jesus selbst im Buch Jesaja. Und da heißt es, ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich nun auch zum Licht der Nationen, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Und hier ist bereits im Alten Testament von Jesus, dem Messias, die Rede, der kommen soll, nicht nur zur Rettung Israels, sondern zur Rettung der Nationen, zur Rettung der Welt. Und deshalb sagt er auch, ich bin das Licht Israels, sondern ich bin das Licht der Welt. Also einerseits dieser Anspruch, Gott zu sein, zudem dann auch noch der Messias zu sein und dann auch noch für alle Welt und nicht nur für Israel, das schmeckte den jüdischen Zuhörern in keinster Weise an dieser Stelle. Und dazu kam noch eine 4. Anspielung, die Jesus hier macht. Und das ist eine Anspielung auf die jüdische Vorstellung, die sie zu dieser Zeit an diesem Ort hatten und die mit den Worten Jesu verbunden war. Der Israel-Forscher Arnold Fruchtenbaum, wir haben dieses Buch zur Predigtreihe oft empfohlen von ihm, das Leben des Messias, und er ist ein Israel-Forscher und er berichtet von zwei bestimmten Zeremonien, die im Rahmen von diesem Laubhüttenfest stattgefunden haben. Die eine Zeremonie war, dass Wasser ausgegossen wurde, und wir haben da, wer sich zurückerinnert, in Johannes 7, Vers 37 und 38 schon drüber gesprochen. Und die zweite Zeremonie, und die ist bedeutsam für unseren Text von heute, war das Anzünden der Leuchter. Während dieses Laubhüttenfestes standen im ganzen Tempelbezirk, im Inneren und in den äußeren Höfen, riesige Leuchter mit jeweils vier Armen. Und diese Leuchter wurden während des Festes, während der Zeit des Festes angezündet. Und einige Ausleger gehen davon aus, dass diese Leuchter auch bis zu dem Tag danach, in diesem Vorhof der Frauen, wo diese ganze Begebenheit stattfindet, dass auch da noch diese Leuchter gebrannt haben. Und Arnold Fruchtenbaum schreibt zur Bedeutung, wie das interpretiert wurde, Folgendes. In der Mishnah, Mishnah ist die mündliche Überlieferung der Tora im Judentum, in der Mishnah heißt es, dass vom Tempel so viel Licht ausging, dass jeder Hof in Jerusalem erhellt wurde. Die rabbinische Interpretation des Anzündens der Leuchter war, dass sie die Shechina-Herrlichkeit repräsentierte, die sichtbare Manifestation von Gottes Gegenwart. Diese Shechina bedeutet so viel wie wohnen oder innewohnen. Ja? Das heißt, dieses Licht sollte symbolisieren, dass die Herrlichkeit Gottes unter ihnen wohnte. Das verbanden sie damit, wenn sie diese Leuchter aufgestellt haben. Und wenn Jesus nun zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort hier sagt, ich bin das Licht der Welt, dann bringt er zum Ausdruck, dass er selbst eigentlich die Manifestation der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes ist. Und das deckt sich eins zu eins mit den bekannten Worten, die wir schon hatten im Johannesevangelium ganz am Anfang, wo es in Johannes 1, Vers 14 hieß, und das Wort, damit ist Gott selbst gemeint, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, Gott selbst war in Jesus Christus mit seiner Herrlichkeit sichtbar und greifbar für die Leute wieder im Tempel. Und während vorher nur symbolisch Leuchter da standen, kommt nun das wahre Licht, kommt nun Gott selbst und füllt diesen Tempel gewissermaßen mit seiner Herrlichkeit. Jesus, das Licht, das nicht nur in Jerusalem und Israel jeden hätte erleuchten können, sondern dass das Licht der ganzen Welt geworden ist. Und von dort aus, wie er dort gelebt hat, wie er dort später auch gestorben ist und wieder auferstanden ist, von dort aus erhellt er die ganze Welt. Wenn man damals an die Lichtquelle der ganzen Welt gedacht hat, dann war das die Sonne. Und trotz aller Elektrizität, die wir auch heute haben, ist es bis heute ja die einzig weltweite verlässliche Lichtquelle, die wir haben, ja, die auf der ganzen Welt irgendwo da ist. Und genauso wie diese Welt und wir Menschen ohne die Sonne kein Leben haben könnten, so braucht diese Welt und jeder einzelne Mensch Jesus. Ohne Licht wäre auf die Dauer kein menschliches Leben möglich. Ja, wenn man das probieren würde in irgendwelchen Experimenten, es würde nicht funktionieren. Der Mensch kann nicht auf die Dauer ohne Licht leben. Und ohne Jesus ist kein Leben auf ewige Dauer möglich. Was meine ich damit? Jesus sagt hier in Vers 12 weiter, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und damit setzt er voraus, dass Menschen, die ihm nicht nachfolgen, in der Finsternis sind, in der Finsternis wandeln, dass sie im Dunkeln tappen. Und genau davon spricht die Bibel an verschiedenen Stellen immer wieder. Es gab eine Zeit, bevor die Sünde in die Welt kam, da war nur Licht und Leben für die Menschen da. In dieser Zeit hat alles harmoniert, in dieser Zeit hat alles funktioniert und der Mensch hat ungehindert im Einklang mit Gott, in Gemeinschaft mit Gott gelebt. Es war die Zeit, wo wir sagen könnten, da war die Welt noch absolut in Ordnung. Und in dieser Zeit hat sich das Geschöpf, wir Menschen, richtig gesehen und verhalten gegenüber dem Schöpfer, gegenüber Gott. Und alles, was wir heute mit Finsternis verbinden, was Zerstörung bringt, was Unfrieden stiftet, was Verzweiflung in uns auslöst, all das war nicht existent, bis der Mensch sich gegen Gott versündigt hat. Und wir können davon nachlesen in 1. Mose 3. Und so hat der Mensch sich gegen Gott versündigt und er hat sich vom Licht in die Finsternis begeben. Aus dem Leben in den Tod. Und seitdem läuft die Lebensuhr eines jeden Menschen ab, bis ihn irgendwann die Finsternis des Todes einholt. Aber nicht nur das, Der Mensch hat sich auch aus dem Leben in Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen und er hat sich hineinbegeben in ein selbstbestimmtes Leben, ein unabhängiges Leben, ja, in ein sündiges Leben ohne Gott. Und natürlich kann man sich sagen, ja, Adam und Eva, ja, die betrifft das, die haben ja gesündigt. Aber wir Nachkommen von Adam und Eva, wir müssen ganz ernüchtert feststellen, dass wir hineingeboren werden in eine finstere Welt. Eine Welt, die von Sünde durchzogen ist. Und bei ehrlicher Betrachtung, glaube ich, merken wir das auch, die Welt ist nicht mehr in Ordnung. Sie funktioniert nicht mehr, wie sie eigentlich funktionieren soll. Sie ist finster. Und auch, wenn wir ehrlich in unser eigenes Leben hineinschauen, merken wir, dass die Sünde auch in unserem Leben tiefe Wurzeln geschlagen hat und sich in ganz verschiedenen Bereichen unseres Lebens manifestiert. In unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln, in unseren Motiven, überall ist sie präsent, manifestiert sie sich. Und die Bibel macht deutlich, und das merken wir bei ehrlicher Betrachtung, wir sind Sünder. Und damit befindet sich jeder Mensch ohne Jesus Christus in geistlicher Finsternis. Entfremdet, abgeschnitten von dem Leben, das Gott in sich hat, von dem Leben, das Gott auch für uns gedacht hat. Eigentlich getrennt von Gott für immer, weil er vollkommenes Licht ist, vollkommene Heiligkeit ist und mit Finsternis, mit Sünde nichts zu tun haben kann. Bildlich gesprochen ist es so, dass wir Menschen wie Blinde über Gottes Erde laufen und dabei denken wir aber, wir hätten den Durchblick. Und dabei denken wir, wir könnten die Welt verstehen und erklären und vielleicht sogar verändern. Aber es funktioniert nicht. Aber Gott hat unseren Zustand der Finsternis gesehen. Und er hat gesehen, wie wir orientierungslos ohne ihn über diese Erde laufen, wie wir im Dunkeln durchs Leben tappen, hilflos gefangen in Sünde. Und er hat sein Licht inmitten hinein dieser finsteren Welt gesendet. Und dieses Licht kam in Jesus Christus und durch Jesus Christus. Jesus Christus kam und brachte Licht ins Dunkel. Und das bedeutet einerseits, dass er mit seinem Licht meine Sünde aufdeckt und zum Vorschein bringt. Und wenn er das tut, dann ist das erstmal beschämend. Dann ist das sehr ernüchternd. Ja, wenn er mir alles Verborgene, Böse, Sündige meines Herzens offenbar macht, ist das alles andere als schön. Es ist, als stünde ich in meinem dunklen Zimmer und das Zimmer ist total zugemüllt und ich habe gar nicht so viel Ahnung davon, weil ich es ja auch nicht sehe. Und dann kommt jemand und macht auf einmal das Licht an. Und ich sehe, dass ich inmitten meines ganzen Müllhaufens da stehe, dem Müllhaufen meines Lebens, mit all meinem Versagen, mit all meinem Verschulden vor Gott und vor Menschen. Und so ist es. Jesus macht das Licht an in meinem Leben und ich sehe diesen Dreck, sehe diesen Müllhaufen, sehe meine Sünde. Aber Jesus macht nicht nur das Licht an, sondern nimmt auch den Dreck weg. Er nimmt auch die Sünde weg. Er nimmt mein Versagen, mein Verschulden, meine Sünde vor Gott auf sich, indem er am Kreuz stirbt und dort die Strafe bezahlt, die ich eigentlich verdient hätte. Und so will er es auch in deinem und in meinem Leben hell werden lassen. Und so kann er uns das ewige Leben schenken, das Leben in Gemeinschaft mit Gott. Aber diese Vergebung und dieses ewige Leben, das gilt nur für den, der glaubt. Und das macht Jesus an so vielen Stellen im Johannesevangelium deutlich. Und zum Beispiel sehr passend zu unserem Text von heute Morgen, ein paar Kapitel später in Johannes 12, Vers 46, heißt es, sagt Jesus selbst, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und die persönliche Frage, die sich also stellt, lautet, glaubst du bereits an Jesus? Ja, glaubst du, dass du ein sündiger Mensch vor Gott bist und dass Jesus auch für deine Schuld am Kreuz sterben musste und dass er das tatsächlich getan hat? Und hast du ihn schon ganz persönlich um Vergebung deiner Sünden gebeten und bist von deinem Leben ohne ihn umgekehrt? Ja, hast du es hell werden lassen in deinem Leben? Ich hoffe, dass ein jeder von uns heute Morgen, die wir hier sitzen oder auch zuschauen, sagen kann, ja, ich kenne Jesus als den Retter und Herrn meines Lebens. Ich habe ihn angenommen und ich bin aus der Finsternis in sein Licht getreten. Und wenn das noch nicht geschehen ist, dann will ich dich einladen, heute in sein Licht zu treten, heute zu ihm zu kommen. Wenn du dich fragst, wie das gehen soll, dann sprich jemanden an, der dir vertraut ist und auch gerne mich nachher. Aber es ist so wichtig, dieses Licht, sich damit auseinanderzusetzen und in Jesu Licht hineinzutreten. Und wenn es passiert, nennt Jesus zwei Kennzeichen für die, die ihm glauben und die ihm nachfolgen. Er sagt ja, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also wenn Jesus mit seinem Licht in mein Leben kommt und dort hineinstrahlt, dann wird es zwangsläufig Veränderungen in meinem Leben schaffen. Ja, er schenkt mir nicht nur ewiges Leben bei Gott, sondern er schenkt mir auch hier und heute ein Leben im Licht. Nochmal bildlich gesprochen, er macht nicht nur das Licht an und macht es dann wieder aus, sondern er lässt das Licht in meinem Lebenszimmer an. Und er will jeden Winkel meines Lebens durchleuchten und es hell werden lassen. Er will uns Orientierung durch sein Wort geben. Er will die Sünde aus den verborgenen Winkeln unseres Lebens hinaus befördern. Er will sie beseitigen. Und er will auch, dass du und ich sein Licht in diese Welt hineintragen, dass wir sein Licht reflektieren in unserem Umfeld. Nun gibt es heutzutage die Vorstellung in Köpfen mancher Menschen, die sich als Christen bezeichnen würden und denken, ja, das passt schon alles so, sie sind mit Gott unterwegs, dass sie denken, sie hätten Gemeinschaft mit Gott, aber eigentlich leben sie selbstbestimmt nach ihrem eigenen Willen weiter. Ja, sie leben bewusst, manchmal vielleicht auch unbewusst, in Sünde. Sie leben in Finsternis. Sie sagen, sie glauben, aber das mit der Nachfolge und das mit dem Leben im Licht, das nehmen sie nicht so ernst. Vielleicht hier und da mal so einen frommen Schein nach außen, aber eigentlich unterscheidet sich ihr Leben kaum von denen, die nicht an Jesus glauben. Aber Jesus spricht hier von Nachfolge. Und er meint damit auch, dass ein Mensch sich ihm wirklich unterstellt und dass er sich dahingehend von ihm verändern lässt, dass ein Mensch anfängt, mehr und mehr nach Gottes Willen zu leben. Also diesen Gedanken von Glauben ohne Nachfolge, den gibt es in der Bibel nicht. Genauso wenig wie Licht und Finsternis nicht zusammenpassen, passt auch ein Christ mit einem Leben ohne Nachfolge nicht zusammen. Und Jesus sagt hier ja auch nicht, der sollte oder der könnte vielleicht nicht in der Finsternis wandeln oder auch nicht, es wäre ganz gut, wenn er nicht in der Finsternis wandeln würde oder sowas, sondern Jesus sagt hier, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Das heißt, Kennzeichen eines Christen ist, dass er ein Leben im Licht führt und zunehmend mehr darin wächst, dass er nach Gottes Gedanken leben will. Und genau das macht Johannes später in seinem ersten Johannesbrief, der gleiche Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, macht das in seinem ersten Johannesbrief sehr deutlich. In 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7 schreibt er Folgendes: Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Ich würde sehr deutlich, dass ein Leben in Gemeinschaft mit Gott gleichzusetzen ist mit einem Leben im Licht. Das bedeutet, dass ich jede Nische meines Lebens, jeden Bereich meines Lebens vor ihm offenlege und ihm übergebe. Bereit bin, dass er mir Sünde aufzeigen darf in meinem Leben. Und wenn mir Sünde bewusst wird, dass ich mit seiner Hilfe diese Sünde ausmerze. Ja, dass ich sie vor ihm bringe, vor ihm bekenne und dann auch beseitige. Und es geht an dieser Stelle nicht um Perfektion, sondern es geht um Buß und Veränderungsbereitschaft. Und so durchzieht sein Licht mein Leben zunehmend mehr und er lässt es zunehmend heller werden in meinem Leben. Und ich will uns an dieser Stelle mal als langjährige Christen auch fragen, wie steht es denn um dein und mein Leben im Licht? Und wo sind vielleicht die dunklen Ecken der Kompromissbereitschaft? Ja, wo duldest du Sünde, anders ausgedrückt, in deinem Leben einfach? Wo hast du dich vielleicht daran gewöhnt? Du sagst einfach, ja, das ist schon okay. Jeder hat ja so seine Kleinigkeiten. Und lässt du dein Leben von ihm mehr und mehr durchleuchten mit seinem Licht? Lässt du dein Leben verändern? Oder ist das mehr so auf Sparflamme alles? Ja, so auf Abstand gegangen, wo nicht mehr viel Gemeinschaft ist mit Gott, wo Veränderung nicht geschieht, wo die Gemeinschaft mit Gott nicht wächst, wo die Gemeinschaft mit Gott eigentlich getrübt ist. Man kann sich das bildlich so gut vorstellen, finde ich, bei diesen Worten von Jesus in Johannes 8, wenn er sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Stell dir vor, du wärst in einem dunklen Raum, ganz dunklen Raum, und es steht eine Kerze in der Mitte. Es ist ganz logisch, je näher du an diese Kerze, an dieses Licht herantrittst, umso heller wird es und umso mehr wirst du sehen. Und übertragen ist es so, je näher du an Jesus das Licht herantrittst, umso heller wird es in deinem Leben. Umso mehr wird Sünde aus deinem Leben weichen. Umso mehr Orientierung und Klarheit wirst du bekommen für verschiedene Lebenssituationen. Und umso mehr Freude zieht in dein Leben ein. Und ich weiß nicht, wo ihr euch einordnen würdet, ganz persönlich, kann jeder für sich selbst überlegen, wo er da gerade so ist. Ob er nah an Jesus ist oder ob er so auf Abstand ist und da vielleicht gar nicht mehr so viel Verbindung gerade da ist. Aber Jesus ruft in die Nachfolge und gewissermaßen ist sein ultimativer Anspruch an die, die glauben, auch, dass sie ihm nachfolgen und mit seiner Hilfe nicht mehr in der Finsternis wandeln. Und seine Verheißung für uns, die wir glauben, ist, dass wir das Licht des Lebens haben. Das Licht des Lebens, was in die Ewigkeit hineinreicht, aber auch was in diesem Leben schon bedeutsam ist. Die Juden damals waren in verschiedener Hinsicht, was diesen ultimativen Anspruch Jesu angeht, absolut unzufrieden. Es war ihnen ein Dorn im Auge. Und so kommt es zu unserem zweiten Punkt. Wie gesagt, der erste war der längste. Der zweite Punkt heißt die menschliche Anmaßung. Und es geht um Vers 13 bis 16. In Vers 13 reagieren die Pharisäer mit folgenden Worten auf Jesus. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Sie haben durchaus verstanden, was Jesus beansprucht, nämlich dass er Gott ist und dass er der angekündigte Messias ist, aber sie wollen das in keinster Weise annehmen. Und stattdessen erdreisten sie sich zu sagen, dein Zeugnis ist nicht wahr. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass hier Menschen mit dem lebendigen Sohn Gottes sprechen, dass hier Geschöpf mit Schöpfer spricht eigentlich, dann ist das an Dreistigkeit kaum zu überbieten, was die hier bringen. Ja, sie maßen sich an, den Sohn Gottes als unglaubwürdig zu erklären. Und dafür liefern sie, aus ihrer Sicht zumindest, ein schlaues Argument und sie nehmen möglicherweise oder vermutlich sogar Rückbezug auf eine Aussage, die Jesus selbst gemacht hat, in Johannes 5, Vers 31. Da hat Jesus nämlich gesagt, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig oder nicht wahr oder nicht beglaubigt, könnte man auch sagen. Und der alttestamentliche Gedanke dahinter ist, dass nur auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin eine Sache gültig war. Wir können es nachlesen in 5. Mose 19, Vers 15 und wir hatten das auch in dieser Predigt über Johannes 5, 31 fortfolgende schon näher betrachtet. Und mit diesem Hintergedanken treten sie also Jesus gegenüber. Man muss dabei vielleicht beachten auch mal, dass dieses Prinzip, dass zwei oder drei menschliche Zeugen bestätigen mussten, dass das nicht unbedingt auf die Boten Gottes anzuwenden war. Also die Boten Gottes der Vergangenheit, nehmen wir Mose oder die Propheten, die brauchten eigentlich nie eine menschliche Bestätigung, um autorisiert zu sein, sondern Gott selbst bestätigte seine Boten. Aber Jesus reagiert in Vers 14 auf seine Ankläger mit folgenden Worten. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Mit diesen Worten macht Jesus eigentlich deutlich, dass sein Selbstzeugnis absolut ausreichend wäre. Er braucht keine andere Bezeugung von irgendwem, vor allem nicht von irgendwelchen Menschen, um glaubhaft zu sein. Aber aus welchem Grund kann er das sagen? Aus dem Grund, weil er nicht ein einfacher Mensch ist, sondern zugleich Gott. Und das macht er deutlich mit diesen Worten, dass er sagt, dass er weiß, woher er gekommen ist und wohin er geht. Und Jesus sagt immer wieder im Johannesevangelium, dass er vom Vater ausgegangen ist, oder ganz oft findet ihr diese Formulierung, der mich gesandt hat. Und er sagt auch deutlich, dass er wieder zum Vater hingehen wird und er weiß, wann das geschehen wird. Das hingegen ist etwas, das kann kein normaler Mensch von sich sagen. Wir haben weder vor unserer Geburt existiert, noch weiß irgendjemand von uns irgendwas darüber, wann unser Leben hier zu Ende geht. Aber Jesus weiß das. Und weil er nicht nur ein Mensch war, sondern zugleich vollkommener Gott, bedeutet das auch, dass keine Lüge in ihm ist und damit kann er sich selbst beglaubigen und er hätte eigentlich keinen anderen nötig gehabt. Wir müssen uns vor Augen führen, dieses Prinzip, dass eine Sache von zwei Zeugen beglaubigt werden musste, ist ja durchaus ein Prinzip, was Gott eingeführt hatte, aber was nur nötig war in einer sündigen Welt. Nur weil Menschen unehrlich sein können, weil Menschen lügen können, macht das überhaupt Sinn oder brauchte es überhaupt diese Regelung? Aber für Jesus als Gott, in dem nur Wahrheit und keine Lüge ist, wäre es eigentlich hinfällig gewesen. Trotz all dem, nebenbei bemerkt, gab es menschliche Zeugen für Jesus. Denken wir zurück an Johannes 1 oder Johannes 5, also Kapitel 1 oder Kapitel 5. Johannes der Täufer zum Beispiel war ein menschlicher Zeuge oder auch Mose hat von Jesus geschrieben. Aber all das ist Schall und Rauch, weil es keinen Menschen gibt, der groß genug wäre, um Jesus in seiner Gesamtheit zu erfassen, der seine Person wirklich greifen könnte, weil seine Person geht weit über alles menschliche Verstehen und über unsere Grenzen hinaus. Und während Jesus um seine göttliche Herkunft weiß, wissen die Pharisäer nicht, wo er herkommt, noch wo er hingeht. Und sie beurteilen das Ganze dann einfach nach ihrem menschlichen Denken. Und das meint Jesus hier in Vers 15 mit diesen Worten, ihr richtet nach dem Fleisch. Ja, sie richten nach dem äußeren Anschein. Das Problem dabei ist, ihr menschliches Denken ist absolut begrenzt. Und wir dürfen nicht dabei außer Acht lassen, dass selbst ihr Denken, ihre Wahrnehmung, ihr Urteil nicht neutral ist, sondern auch von Sünde durchzogen. Sie stehen da also vor einem in ihren Augen stinknormalen Menschen, der aber behauptet, Gott zu sein, und das passt nicht in ihr Denkraster, und so kommen sie zu dem Schluss zu sagen, sein Zeugnis ist nicht wahr. Wenn man sich das so vor Augen führt, dass Jesus eigentlich in einer ganz anderen Liga spielt als sie, dann ist es gar nicht verwunderlich, dass sie das nicht greifen können. Ja, weil wie sollte es jemals einem Menschen möglich sein, Gott vollumfänglich zu begreifen oder zu erfassen? Es wird niemals so sein, dass Geschöpfe auf Augenhöhe, auf einer Ebene mit dem Schöpfer sein werden. Und umso paradoxer ist es, dass sie dachten, sie könnten Jesus in rechter Weise richten. Die Geschöpfe richten ihren eigenen Schöpfer an dieser Stelle und das ist menschliche Anmaßung. Wir haben an dieser Stelle hier mit den Pharisäern eine deutliche Illustration von etwas, was Johannes auch schon ganz am Anfang von seinem Buch geschrieben hat, in diesem Prolog, in Johannes 1, Vers 9 bis 11. Dort hieß es bereits über Jesus, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und genau das sehen wir bei den Pharisäern hier. Sie werden konfrontiert mit dem Licht der Welt, aber sie nehmen ihn nicht an. Lieber bleiben sie in der Finsternis. Und anstatt sich vor ihm zu beugen und dieser Sache wirklich ehrlichen Herzens auf den Grund zu gehen, kanzeln sie ihn einfach in ihrer Überheblichkeit ab und erklären ihn für unglaubwürdig. Und das ist menschliche Anmaßung. Und wir brauchen gar nicht weiter lange bei den Pharisäern hängen zu bleiben und auf sie zu schauen, sondern bis heute maßen sich ja Menschen an, ein vorschnelles Urteil über Jesus fällen zu können und sie lehnen ihn ab. Und die Gründe dabei können sehr unterschiedlich sein. Bei manch einem steht von vornherein das Urteil eigentlich schon fest. Und so ist die ganze Suche von Grund auf schon unaufrichtig. Ein anderer begibt sich vielleicht auf den Weg und trifft aber ein vorschnelles Urteil, bevor eigentlich die Suche nach Wahrheit so richtig begonnen hat. Bei wiederum anderen ist es so, dass sie sich mit Jesus beschäftigen, aber der passt nicht so richtig in ihre Vorstellung, wie Gott sein müsste. Und bei manchen ist es auch so, dass es einfach ihren Denkrahmen sprengt. Und sie sagen, ja, also so in dem Sinne, was ich nicht verstehe, das glaube ich auch nicht. Und nicht zuletzt ist es bei nicht wenig Menschen auch so, dass sie genau wissen, wenn sie sich Jesus zuwenden würden, dass ihr Leben nicht einfach so weitergehen könnte, sondern dass sich was ändern müsste. Aber sie lieben die Finsternis und bleiben fern vom Licht. Sie wollen lieber selbstbestimmt weiterleben. Sie wollen lieber weiter ihr eigenes Ding machen. Und vielleicht hört der ein oder andere heute Morgen zu hier und findet sich wieder in diesen Gedanken. Und er ist zu diesem Schluss gekommen, ja, also diese Sache mit Jesus ist nicht wahr, Punkt. Aber vielleicht merkst du, gerade an dieser Stelle auch heute, dass es gar nicht möglich ist eigentlich so richtig und dass es eine Anmaßung wäre zu denken, dass ich als kleiner Mensch Gott in richtiger Weise beurteilen könnte. Und wenn es dir so geht und du merkst das, dann will ich dir Mut machen, dich ehrlich auf die Suche zu begeben und die Quelle in die Hand zu nehmen, durch die Gott sich zu erkennen gibt. Und das ist sein Wort. Nur durch sein Wort können wir ihn verlässlich erkennen und richtig einschätzen. Wir können zur richtigen Einschätzung über Jesus kommen. Und dabei ist die Auseinandersetzung damit, ja, und mit diesem Licht keine Nebensächlichkeit. Ganz im Gegenteil. Vielmehr ist es sehr entscheidend, wie du Jesus beurteilst, wie du zu ihm stehst. Weil daran, wie du über ihn, in Anführungsstrichen, urteilst, hängt, wie er eines Tages über dich urteilen wird. In Vers 15 sagt Jesus zwar am Ende, ich richte niemand, und das ganz im Gegensatz zu den Pharisäern an dieser Stelle, und das trifft auch ein Stück weit zu für den Moment. Ja, Jesus sagt das zweimal im Johannesevangelium oder über Jesus ist das gesagt, in Johannes 3, Vers 17 und Johannes 12, 47, dass Jesus nicht gekommen ist, um zu richten, sondern um zu retten. Und man kann das grundsätzlich auch so sagen, dass Jesus vor knapp 2000 Jahren das erste Mal gekommen ist als Retter der Menschheit, aber er wird wiederkommen und das steht noch aus und dann kommt er als Richter der Menschheit. Und wir hatten auch das schon ausführlicher besprochen in der Predigt über Johannes 5, Vers 17 bis 30, dass Gott selbst durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, diese Welt richten wird. Und sein Gericht wird absolut gerecht sein und absolut wahr sein. Und mitunter davon spricht Jesus in Johannes 8, Vers 16 dann auch, wenn er weiter sagt, wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Also jegliches Urteil, jegliches Gericht, das Jesus irgendwo ausgesprochen hat, sei es in seinem Leben, aber vor allem das, was kommt, das wird wahr sein und gerecht sein. Und wenn wir eines Tages vor Jesus stehen und er über unser Leben urteilt, dann verpufft jegliche menschliche Anmaßung und jeder wird die Knie vor ihm beugen. Und die entscheidende Frage wird dann sein, begegnest du ihm als deinem Retter oder begegnest du ihm als deinem Richter? Diese Frage gilt es zu klären. Und noch ist Zeit zur Rettung da und noch ist Zeit, an ihn zu glauben und ihn anzunehmen. Und noch ist Zeit, die menschliche Anmaßung über den Haufen zu werfen und sich näher auseinanderzusetzen mit dem Zeugnis, das Gott selbst uns über seinen eigenen Sohn gegeben hat. Und das führt uns zum dritten Punkt von heute Morgen und der heißt, das göttliche Zeugnis, Vers 17 bis 20. Auch wenn Jesus es eigentlich nicht nötig hätte, lässt er sich ab Vers 17 trotzdem auf das Argument von diesen Pharisäern ein, wenn er dann sagt, aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin es, der von mir selbst zeugt und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir. Er greift also auf dieses Prinzip vom Alten Testament zurück. Wie gesagt, 5. Mose 19, Vers 15 zum Beispiel findet man das. Und er macht ihnen deutlich, also die zwei von ihnen geforderten Zeugen, die gibt es tatsächlich. Interessant finde ich an dieser Stelle, dass er sagt, dass in eurem Gesetz steht, obwohl es ja eigentlich sein eigenes Gesetz ist, ich will das unkommentiert lassen, fand ich aber trotzdem spannend zu sehen. Auf jeden Fall lässt sich Jesus darauf ein und macht ihnen deutlich, dass sowohl er von sich selbst zeugt, und als zweiten Zeugen nennt er Gott den Vater, von dem er ausgegangen ist. Und auch das, ihr merkt, das Johannesevangelium ist in sich sehr geschlossen. Man merkt das beim ganzen Lesen und Auseinandersetzen. Dieses, dass Jesus bezeugt wurde vom Vater, haben wir in der ganzen Predigt schon mal thematisiert. Über Johannes 5, Vers 31 bis 47 unter dem Titel Bestens bezeugt. Und ihr könnt das zur Vertiefung nochmal anschauen oder nochmal anhören. Und wir haben uns damals ein vierfaches Zeugnis angeschaut, was Gott über Jesus ausgestellt hat. Und ich habe die Folie mit der Gliederung von damals einfach nochmal dabei, sodass wir es nochmal vor Augen haben. Wir haben uns damals angeschaut, dass Gott, dass Jesus bestens bezeugt wurde durch erstens Gottes Vorboten, also durch Johannes den Täufer, den Gott bereits vom Alten Testament angekündigt hatte als Wegbereiter für Jesus. Wir haben zweitens gesehen, dass Jesus bestens bezeugt war durch göttliche Werke, die er getan hat. Und es war klar, dass die Vollmacht für diese Werke nur von Gott selbst kommen konnte. Wir haben drittens gesehen, dass Jesus bestens bezeugt wurde durch den Vater selbst, nämlich als er getauft wurde und diese Stimme des Vaters vom Himmel her erklungen ist. Und wir haben viertens gesehen, dass Jesus bestens bezeugt war durch die Schriften, nämlich durch Gottes Wort des Alten Testaments, das an ganz vielen Stellen schon deutlich von Jesus gesprochen hat. Das heißt, die Zeugniskraft, gerade für einen Juden, war damals nahezu erschlagend eigentlich, und kaum zu leugnen. Und auch im weiteren Verlauf des Lebens von Jesus konnten sie mit diesem Gedanken im Hinterkopf, dass der Vater von seinem eigenen Sohn zeugt, konnten sie sehr deutlich sehen, dass Gott selbst ihn bezeugt hat. Wir kommen zum Beispiel darauf nochmal zu sprechen in der Blindenheilung in Johannes 9 oder in Johannes 12, Vers 28, wo wiederum die Stimme des Vaters aus dem Himmel herabkommt und die Menschenmenge zumindest ein Donnergeräusch hört und merkt, da passiert was. Oder denken wir an das Naturspektakel oder den zerrissenen Vorhang im Tempel oder die völlig unerklärlichen Totenauferstehungen im Zusammenhang mit dem Tod und Auferstehen Jesu. All das sind Dinge und es gäbe viele weitere, wo man sieht, der Vater bezeugte Jesus durchaus an ganz vielen Stellen auf eindrückliche Weise. Und auch Jesus selbst bezeugte sich nicht nur in seinem Reden, sondern auch durch seine Werke. Und so macht er das später in Johannes 10, Vers 37 und 38 auch nochmal sehr deutlich, er bringt es auf den Punkt und sagt, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Die Zeugniskraft der Glaubwürdigkeit Jesu damals war also erdrückend. Und während das Gesetz eigentlich nur zwei Menschen verlangt hätte, die das bezeugen, war das vielseitige göttliche Zeugnis um ein Vielfaches größer und stärker. Und trotzdem glaubten viele damals nicht. Und man fragt sich manchmal, wie ist das denn möglich? Und menschlich gesehen, muss ich auch sagen, ist es sehr schwer nachvollziehbar, warum sie nicht geglaubt haben, bei all dem, was da passiert ist. Aber geistlich gesehen muss man ganz nüchtern festhalten, dass sie einfach blind waren. Dass sie einfach nicht sehen konnten, dass sie verfinstert waren in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Denken, in ihrer Einschätzung und sich auch nicht hinausbegeben wollten. Und das Tragische dabei war, dass sie dachten, sie hätten den Durchblick und sie kennen Gott. Aber ihre Frage in Vers 19, Jesus gegenüber, wo ist dein Vater, macht sehr deutlich, dass das nicht der Fall war. Und genau damit konfrontiert Jesus sie dann auch in Vers 19, indem er sagt, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Und damit mit seinem Vater meint Jesus natürlich nicht Josef, den sie für seinen Vater hielten, sondern seinen himmlischen Vater. Und Jesus macht immer wieder deutlich, gerade im Johannesevangelium, der Vater und der Sohn, der Vater und ich sind eins. Und in Johannes 14, Vers 9 kann er sogar sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So eng ist das miteinander verbunden. Und es macht deutlich, es ist unmöglich, Gott zu kennen, aber Jesus abzulehnen. Und das ist bis heute nichts anderes. Es gibt keinen Menschen, der nicht an Jesus glaubt oder der nichts mit Jesus zu tun hat, aber zugleich behaupten kann, dass er den Gott der Bibel kennt oder dass er in Gemeinschaft mit Gott ist. Und mitunter deshalb funktioniert auch die Vermischung der Weltreligion absolut nicht. Es kann unter keinen Umständen funktionieren. Wenn Menschen daherkommen und sagen, ja, wir glauben ja eigentlich alle an den gleichen Gott, aber wir haben halt unterschiedliche Zugänge, es funktioniert nicht. Ja, das lässt die Bibel in keinster Weise zu, weil sie deutlich macht, es gibt keinen anderen Zugang zum Vater als nur durch Jesus Christus. Das heißt, in der Konsequenz, für jeden Menschen heute, wer Gott kennenlernen will, der muss auf Jesus schauen, der muss sich mit Jesus auseinandersetzen. Und genau das muss diese Welt hören. Gott selbst hat seinen eigenen Sohn gesandt und er hat seinen eigenen Sohn bezeugt, öffentlich, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Und nun sind wir als Gläubige aufgerufen, dieses wahrhaftige Zeugnis, das Gott über seinen eigenen Sohn ausgestellt hat, über Jesus Christus, in diese Welt hineinzutragen und in die Finsternis von vielen Menschenseelen hineinzubringen. Am Ende dieses Textes heißt es, und niemand, in Vers 20, und niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und dieser letzte Satz macht so schön deutlich, dass sein Licht von niemandem ausgelöscht werden konnte, bis zu dem Zeitpunkt, dass Gott selbst entschieden hat, dass er jetzt am Kreuz sterben wird. Aber auch als er am Kreuz gestorben ist und dann wieder auferstanden ist, ist sein Licht nicht erloschen, sondern gerade durch seinen Tod und durch seine Auferstehung bekam sein Licht eine Strahlkraft, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Ja, nur durch sein Werk am Kreuz kann er Menschen bis heute aus der ewigen Finsternis zum ewigen Licht in Gemeinschaft mit Gott führen. Jesus ist das Licht der Welt. Das war unser Thema heute Morgen. Jesus ist das Licht der Welt. Nicht er war, sondern er ist. Und das war und ist bis heute sein erstens ultimativer Anspruch. Und er ruft dich und mich in seine Nachfolge und er ruft uns auf zu einem Leben im Licht, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Wir haben zweitens gesehen, dass die menschliche Anmaßung zu falschen Urteilen über Jesus führt und dass wir ihn beim Wort nehmen müssen, um ihn wirklich zu erkennen. Und wenn wir das tun, dann haben wir drittens gesehen, dass wir entdecken werden, dass das göttliche Zeugnis absolut wahr ist und wir durch Jesus Christus Gott den Vater kennenlernen können und in Gemeinschaft mit ihm kommen können. Diese Welt ist finster geworden. Das Leben vieler Menschen scheint düsterer und hoffnungsloser zu werden. Die Freude schwindet dahin, aber inmitten hinein in unsere Zeit und inmitten hinein in unser Leben scheint dieses Licht Jesu voller Perspektive, voller Leben, voller Freude. Und ich will schließen mit zwei wunderschönen Verheißungen, beziehungsweise einer wunderschönen Verheißung, aber zwei Versen aus Psalm 97, die gelten für jeden, der sich aufrichtig an Jesus gewendet hat und der zum Glauben an ihn gekommen ist. Ich schließe mit Psalm 97, Vers 11 und 12, wo es heißt, Licht ist dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Freut euch, ihr Gerechten, im Herrn und preist seinen heiligen Namen. Genau das wollen wir tun zusammen, Gott preisen, Gott ehren, und wir wollen es tun mit diesem Lied Licht dieser Welt, was sehr gut passt zu unserem Text von heute Morgen. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen, wenn es euch möglich ist und ihr mögt, und wir eine Zeit haben, wo wir Gott loben und preisen.